The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 17. Juni.
Im sowjetisch besetzten Sektor Berlins ist es heute zu großen Massendemonstrationen der Arbeiter gekommen. Der Rücktritt der Regierung wurde verlangt. Freie Wahlen seien das Gebot der Stunde.
Streicht man einen Feiertag, stirbt oft auch die Erinnerung. So ist es dem 17. Juni 1953 ergangen, der 37 Jahre lang in Westdeutschland ein Feiertag war und die deutsche Wiedervereinigung nicht überlebte. Dabei lohnt der Blick in die untergegangene DDR, auch um die Gegenwart der bröckelig gewordenen Bundesrepublik zu verstehen. Am 17. Juni nämlich erlebte die noch junge Führung des sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaates ihren ersten Kontrollverlust.
Der Demonstrationszug kommt heran. Er sagt sich so leicht, da gehen Tausende von Menschen, denen der Regen überhaupt nichts ausmacht. Der strömende Regen, der stellenweise in einen ausgesprochenen Guss übergegangen ist, wo es mit Eimern geschüttet hat, wie der Berliner sagt.
Der Grund für die Unruhen, die DDR-Wirtschaft läuft damals so gar nicht rund. Im Mai kündigt die SED eine Erhöhung der Arbeitsnormen um 10% an. Also für denselben Lohn soll schneller und härter malocht werden, um die Produktionsziele doch noch zu erreichen. Die Folgen? Diese erhöhten Arbeitsnormen und dann noch der Tod von Stalin lassen die Menschen erst unruhig und dann mutig werden. Etwa 1 Million Bürger in Ost-Berlin und anderswo in der DDR beteiligen sich am Aufstand des 17. Juni. In über 180 Orten kommt es zu Streiks und Unruhen. Hunderte Gebäude werden besetzt. Am Potsdamer Platz in Berlin rollen Panzer auf die Demonstranten zu. Lass das Schießen sein, ruft einer der Demonstranten.
Lasst das Schießen sein! Treibt es nicht auf die Spitze!
Der Hintergrund, während die Westdeutschen ihr Wirtschaftswunder genießen, Ludwig Erhard und die Folgen, befindet sich die DDR Anfang 1953 in einer ökonomischen Krise. Allein im März fliehen fast 31.000 Menschen vor der Mangelversorgung. Die Mauer, die Berliner Mauer, ist noch nicht gebaut, noch nicht mal konzipiert. Das Volk hat also noch die Wahl. Die Geschichte, die nicht vergeht. Friedrich Merz und SED-Führer Walter Ulbricht sind durch ein unsichtbares Band miteinander verbunden. Drei Lehren von damals wirken nach bis heute. Erstens, staatliche Fleißappelle, die machen nur stur, aber nicht fleißig. Der Versuch, Menschen durch Normen, SED-Führung oder normative Appelle, der CDU-Kanzler, zur Mehrarbeit zu bewegen, der löst keine Begeisterung aus. Mehrarbeit nur um den Status quo-Erhalt zu sichern. Tja, da schaltet der Bürger doch lieber auf Abwehrmodus. Heute wird die Mehrarbeit zwar nur angemahnt und nicht vorgeschrieben. Das lindert die Schmerzen der Beteiligten zwar, aber nur unwesentlich. Immerhin, die Widerspenstigen gehen nicht auf die Straße, sondern verschränken nur unwillig die Arme vor der Brust. Nicht mein Kanzler. Zweite Lehre der damaligen Ereignisse. Arbeiterproteste sind Frühwarnsysteme, die vom kommenden Aufstand erzählen. Proteste niederzuschlagen oder auch nur zu ignorieren, das lohnt sich nicht. Nicht für die DDR und nicht für Friedrich Merz. Schon Menschen strafrechtlich zu verfolgen, die ihn Lackaffen oder Lügenfritz nennen, ist kontraproduktiv. 30 Tagessätze musste jemand für den Lügenfritz zahlen. Ich würde denken, Einschüchterung bringt keine Zustimmung, sondern Widerstand. Das wussten schon Marx und Hegel. Der Aufstand vom 17. Juni war nicht der Schlusspunkt der Geschichte, sondern der Vorbote dessen, was sich bald darauf in Ungarn und der Tschechoslowakei entladen sollte und dann, tja, nach 21 Jahren Inkubationszeit in Ost-Berlin implodierte. Die DDR, das uneheliche Kind von Hitler und Stalin, verstarb kurz nach ihrem 40. Geburtstag. Lehre Nummer 3 dieses 17. Juni von 1953, das Volk ist der Souverän. Das galt selbst in Zeiten der DDR-Diktatur. Gegen das Volk kann man auf Dauer nicht regieren, trotz Staatssicherheit und nationaler Volksarmee. Das sarkastische Gedicht von Bertolt Brecht erzählt bis heute die ganze Geschichte.
Nach dem Aufstand des 17. Juni ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands in der Stalinallee Flugblätter verteilen, auf denen zu lesen war, dass das Volk das Vertrauen der Regierung verscherzt habe und es nur durch verdoppelte Arbeit zurückerobern könne. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?
In der Bundesrepublik, wo das Volk auch offiziell der Souverän ist, erhöht sich das Risiko für jeden Kanzler, der glaubt, ohne das Volk regieren zu können. Alle Gewalt geht vom Volke aus. Das galt damals, das gilt heute. Und jetzt steht's sogar in der Verfassung. Heute allerdings wehrt sich das Volk nicht lautstark auf der Straße, sondern lautlos in der Wahlkabine. Friedrich Merz sollte sich also nochmal genau einlesen in die Geschichte dieses heutigen Tages. 1953 hilft 2026 zu verstehen. Frei nach Wilhelm Busch. Und die Moral von der Geschichte: mit dem Volke streite nicht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Jannes Johann Meyer ist Autor und Chef der PR-Agentur Trailblazers. Er sagt, populistische Propaganda ist überall. Schlaue Politiker müssten mit guter Propaganda dagegenhalten.
Das, was wir uns in radikalen Dystopien vorstellen, könnten wir uns genauso gut, wenn wir es trainieren würden, in radikalen Utopien vorstellen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt den neuesten Coup von SpaceX und Jan Fleischauer hat mit meiner Kollegin Alef Doğan gesprochen und außerdem lernen wir heute Morgen eine neue Facette von J.D. Vance kennen. Kommunikation ist eine der feinsten Künste heutzutage. Sie entscheidet über Aufmerksamkeit, über Vertrauen, über Autorität. Wer die politische und auch die wirtschaftliche Macht in der Hand hält, der muss vor allem wissen, wie er kommuniziert. Warum gelingt es Populisten eigentlich oft besser, die Menschen zu erreichen, als den etablierten Regierungen und ihren Institutionen? Darüber spreche ich heute Morgen mit Jannes Johann Meyer. Er ist Kommunikationsunternehmer, Mitbegründer der PR-Agentur Trailblazers und Autor des Buches Propaganda for the Good. Propaganda für gute Zwecke. Johann Meyer ist überzeugt, der Kampf um die Zukunft ist vor allem ein Kampf um Geschichten, um Bilder, weshalb er zu unserem Interview im Studio auch im Trikot der deutschen Nationalelf erschien. Was das genau für ihn bedeutet, das hören wir jetzt. Schönen guten Morgen, Jannes Johann Meyer.
Hallihallo zurück.
Wir sprechen heute Morgen über Kommunikation. Kommunikation, sagst du, ist nicht nur irgendeine Zutat des menschlichen Lebens, sondern du sagst, das ist eigentlich das Entscheidende bei der Vermittlung von Ideen, aber vielleicht auch von Persönlichkeit.
Ja, es ist meiner Meinung nach erstmalig in der Geschichte so, dass Kommunikation Evolution ist. Also richtig, richtig, richtig wichtig. Und wer das nicht beherrscht, diese Art der Kommunikation, aus Anforderungsprofilen heraus, was alles nötig ist in dieser Welt, der wird auf kurz oder lang halten einfach nicht mehr mitmachen. So wie es immer schon war.
Der Kampf um das Narrativ, schreibst du, ist der Kampf um die Zukunft. Was genau ist ein Narrativ? Die wörtliche Übersetzung Erzählung hilft uns hier nicht weiter, oder?
Ach, ich glaube schon. Narrative sind quasi das Betriebssystem eigentlich von einer Gesellschaft und dem ordnet sich alles unter. Bei dem einen oder anderen wird vielleicht mehr resonieren, so ein Ding wie Ludwig Erhard, Wohlstand für alle. Das kann Narrativ sein, wo alles nach ausgerichtet ist und alles auf einmal sinnvoll und erklärlich wird und zum Mitmachen einlädt und gleichzeitig irgendwie auch so ist, das machen wir jetzt und so und nicht anders.
Ist das schon ein Narrativ, Wohlstand für alle oder auch Nike, Just Do It? Das sind für mich erstmal Claims, also Aussagen, werbliche Aussagen letztlich über den Weg. Aber ist das schon ein Narrativ?
Ja, ich glaube, da kann man jetzt in bester Spaltmaß-Deutschland-Logik drüber diskutieren. Am Ende ist es etwas, was übergeordnet funktioniert. Nenn es kommunikativen Leitstern. Nenn es einfach etwas, was Leute zu Handlungen bringt. und in eine Richtung navigiert. Das sagt ja auch Yuval Harari. Er sagt, das, was der Menschheit gerade fehlt, das sind nicht der Klimawandel, die Lösung und Co., sondern es ist eine gemeinsame Geschichte. Wir wissen nicht, wo wir alle miteinander hinwollen. Im Ganzen nicht. Das war wahrscheinlich noch nie so. Aber wir Europäer überhaupt nicht.
Gut, Trump und seine Wähler scheinen das schon zu wissen. America First ist ja schon eine Reduktion in allen Themengebieten auf das nackteste aller Interessen. Unser Interesse, unser amerikanisches Interesse, America First, ist insofern doch ein Narrativ, das funktioniert hat.
100% funktioniert das, weil es alles einfach macht. Es ist logisch, dass man dann bestimmte Sachen nicht mehr tut und welche Sachen man tut. Es geht einfach darum, um eine Sache. Alles zahlt auf eine Sache, auf einen Leitstern ein.
Das früher hat man gesagt, wer den Hammer in der Hand hat, sieht überall Nägel. Heute nennt man das den Confirmation Bias, also man sieht nur noch das, was man sehen will. Aber wie dringe ich dann mit einer anderen Erzählung durch, wenn alle ohnehin nur noch das sehen, was sie sehen wollen?
Ja, es hat ja keiner gesagt, dass leicht ist, ne? Also ich würde mal sagen, die höchste Disziplin aktuell ist die Kommunikation. Es ist verdammt schwierig, aber auch verdammt einfach. Du musst halt etwas erstmal haben, wo eine Chance besteht, dass es bei Menschen ankommt. Und das machen uns die Populisten wunderbar vor. Die vereinfachen so radikal, dass es auf jeden Fall was auslöst. Oder Trump, es ist jedes Mal Entertainment. Es muss eine Inszenierung sein, egal wie faktisch die Wahrheit ist. Dass sich eine Wahrheit einfach durchsetzt, Fakten einfach gewinnen, die Zeit ist vorbei. Das aber nicht, weil wir das wollen, wie du auch eben gesagt hast. Wir können nicht anders. Deshalb musst du wirklich genauso spannend, und das ist meine Währung, genauso spannend, wie es andere tun. Und bei Donald Trump und Co. ist es spannend. Das kann man, glaube ich, nicht bestreiten, auch wenn es um Menschenleben geht, aber es ist spannend. Und wenn du nicht in dem Bereich in der Lage bist, Spannung zu erzeugen, dann kannst du es sein lassen.
Aber wie soll eine Regierung etwas spannend machen? Sie hat ein Sanierungsmandat, muss eigentlich kürzen, muss den Leuten dauernd unbequeme Botschaften überbringen. Wir haben zu viel Bürokratie, wir haben zu hohe Renten letztlich und wir haben zu wenig Einzahler und die Kinderlosigkeit macht das Thema auch nicht leichter. Also was kann aus diesem allen eine positive Erzählung für einen Kanzler sein?
Es würde ja damit anfangen, dass er erstmal ein Narrativ oder ein meinetwegen auch Leistungsangebot hat, was Menschen in der Masse auch erreicht und bewegt. Und ich weiß nicht, wie sportlich du jetzt bist. Und da muss, ich habe jetzt zwar ein Deutschland-Trikot an, aber das heißt nicht, dass ich Profisportler bin. Aber wenn jetzt du wirklich bei der Weltmeisterschaft eigentlich nicht mehr gut abschneidest und dann sagt dir dein Trainer, wenn du jetzt härter arbeitest und länger arbeitest und deine Familie noch weniger siehst und richtig mal Vollgas gibst, weißt du was, bei der nächsten WM, da kannst du genauso schlecht bleiben. Da ist es relativ normal, dass die Menschen darauf keine Lust haben. Und das erlebt Friedrich Merz, das erlebt die deutsche Regierung. Sie machen ein Angebot, wozu keiner Lust hat. Das macht keinen Spaß, das macht auch keine Freude. Und ist kommunikationswissenschaftlich, neurobiologisch, das ist eine Kapitulation.
Dein Buch heißt ja Propaganda for the Good. Warum Propaganda eigentlich? Ist Narrativ und Propaganda dasselbe? Für mich ist Propaganda was sehr Negatives, was eintrichternd den Leuten, vielleicht sogar was Falsches zu erzählen.
Ja, das kann man natürlich in Deutschland so sehen, weil Propaganda sowieso sehr negativ besetzt ist.
Naja, weil wir eine deutsche Geschichte haben in Ostdeutschland und in Gesamtdeutschland.
Absolut. Propaganda bedeutet für mich erstmal nichts mehr als die bewusste Beeinflussung von Menschen und Gesellschaft. Was machen wir denn hier gerade? Wir machen die ganze Zeit nichts anderes. Wir müssen uns einfach nur mal wieder eingestehen, was wir da tun. Und Propaganda ist per se weder negativ noch positiv. Es ist schlichtweg einfach ein Handwerkszeug, was heutzutage wie Arsch auf Eimer passt. Und so wie die Spaltung des Atoms. Wir Menschen entscheiden, was wir damit tun. Wir können damit eine Bombe schmeißen oder in einer Idee günstige Energie schaffen. Und das ist unsere Entscheidung. Und aus einer moralischen Überlegenheit gönnen wir uns das in der jetzigen Zeit zu sagen, nee, das widert mich an, Propaganda, da möchte ich nichts von wissen, egal wie erfolgreich das ist. Und das ist für mich eigentlich der Treppenwitz. Wir schauen in der aktuellen Zeit weder in der Kommunikation noch im Gesamten darauf, was einfach funktioniert.
Der Simon Sinek, ein großer Autor, Bestsellerautor aus den USA, der sagt, das Wohin und Wer und dies und das ist gar nicht so wichtig, das Why ist so wichtig, das Warum man etwas macht. Wie steht das im Kontrast zu dem, was du sagst, dass es einen Nordstern, ein Leitbild braucht, wo wir hingehen, also sagen wir den Mars, aber was ist mit der Motivation, was ist mit dem Why?
Wenn man das Wofür und das Warum für sein Handeln kennt, dann erträgt man jedes Wie, jedes. Mhm. Wir sind bereit, in Kriege zu ziehen, wenn wir das Warum und Wofür fühlen, wenn wir das verstehen. Wir bringen Menschen dann sogar um und gehen nach Hause und denken, das war eine gute Idee und fühlen uns gut. Das liegt daran. Und wenn wir das in Krieg schaffen können, völkerrechtlich schaffen können, also gegen Völker, wir müssen das umdrehen. Die Magie, die Kraft der Kommunikation in der heutigen Zeit ist unendlich. Nur wir werden sie halt vor the battern. Und sind nicht in der Lage, unsere Fantasie kann das sehr wohl. Das, was wir uns in radikalen Dystopien vorstellen, könnten wir uns genauso gut, wenn wir es trainieren würden, in radikalen Utopien vorstellen. Und das ist genau dieser Change-Moment, um den es jetzt eigentlich geht, wenn man denn das überhaupt möchte.
Wir müssen ja positive Energien und sollten positive Energien als Land entfalten. Energien, ja, die bislang tatsächlich eher den anderen gelingen, den dystopischen Erzählern. Die anderen tun sich schwer.
Ja, und ich wundere mich, dass wir, also da wird ja Kollege Einstein zugeordnet, ne? Immer wieder das Gleiche und dasselbe tun und andere Ergebnisse erwarten. Ja, darin sind wir wirklich fantastisch. 89% der Deutschen sagen, die Gesellschaft sei so gespalten wie noch nie und wir haben kein Wir-Gefühl mehr. Ohne Wir-Gefühl in einer Demokratie, ohne gemeinsame Geschichte, ohne gemeinsamen Nordstern, da hilft eigentlich nur Autokratie. Wir können die Leute aber aktuell, wie es ist, wenn wir die Demokratie wirklich gut finden, können wir ja nicht dahin prügeln, wohin auch immer. Das haben wir uns ja überlegt, dass das keine gute Idee ist.
Wobei ich bezweifle solche Umfragen. Ich habe das Gefühl, wir sind uns in 90% der Themen sind wir uns sehr einig. Die Menschen wollen nicht mehr Bürokratie zum Beispiel. Alle wollen gesundes Essen in der Schule. Alle wollen überhaupt funktionierende Schulen und Lehrer, die entspannt unterrichten. Alle wollen auch, dass Gesundheit bezahlbar bleibt. Alle wollen, glaube ich, oder eine Mehrheit möchte auch Migration, aber Migration nicht in die Sozialämter, sondern an den Arbeitsplatz, da wo wir Menschen brauchen, vom Fliesenleger bis zum Lehrer, Chefarzt, whatever. Also ich glaube, der Grundkonsens in dem Land ist nicht so gering, oder?
Ja, bestimmt. Aber glaube ich daran, deswegen trage ich heute auch ein Deutschland-Trikot. Ich finde ein Wir-Gefühl geil. Und da entsteht auch was draus. Und wenn man jetzt mal das zulässt, wir glauben denen mal, den
Zahlen.
Das
werden wir sehen, ob daraus was entsteht bei der Nationalmannschaft.
Der Druck nimmt zu. Ja, wirklich. Der Druck nimmt zu. Wenn wir das nicht mehr haben, wenn der Maurer und der CEO und der Arbeitslose und so weiter und der Beamte das nicht mehr haben, dann...
Das Wir-Gefühl, du zeigst
das dein T-Shirt. Das ist das letzte Wir-Gefühl, was noch da ist. Wo wir am Wissen, an einem Abend spielt irgendeine Mannschaft, die haben alle das Gleiche, dann ist nur noch Deutschland. Ansonsten gibt es meiner Meinung nach sehr, sehr wenig noch. Wir sind Deutschland. Gibt es eigentlich nicht mehr. Naja, und plötzlich ist aber die Sehnsucht unseres Gehirns, aber der Menschen, ist unendlich nach einem engeren Miteinander. 95% sagen, sie hätten gerne ein engeres Miteinander. Und das ist genau der Punkt für das Narrativ, für die Story, die wir jetzt brauchen. Die Menschen sehnen sich danach. Wir würden gerne nicht alle gegeneinander sein. Aber leider auch da in der Politik, lass uns hier rüber gucken, wenn die miteinander reden. Also wenn sich das nach Team anfühlt, nach Wir anfühlt, dann weiß ich auch nicht. Das Paradigma dazu, dass wir gar nicht mehr anders können, außer in Emotionen entscheiden. Das heißt, Emotion steht ganz auf der Nummer 1 und danach kommt eigentlich gar nichts mehr. Deswegen fand ich Friedrich Merz mit seiner Stadtbilddebatte, die ist super. Er konnte halt einfach keine Vision nachlegen. Er hat einfach das Minimalprofil danach abgespult. Erstmal hat er natürlich das Thema verwässert, seine Töchter. Sie fühlen sich ja nicht sicher. Wenn er sagt, ich fühle mich nicht sicher, ist ein Mensch, kann er ja sagen. Aber er hat ja seine Töchter davor geschoben.
Ja, er hat sich sofort zurückgezogen von sich selbst.
Und dann haben aber alle haben hingeguckt, was er sagt. Das war ein super Moment, propagandistisch und populistisch gedacht. Eigentlich top. Meiner Meinung nach. Alle haben hingehört. Alle hätten jetzt mal was hören wollen. Und er hat einfach gesagt, wir machen diese Innenstädte wieder sicherer. Das ist meine Minimalanforderung an einen Staat, danke. Das ist, also irgendwas müsste ja gut sein. Jetzt hätte dann in so einem Moment, wenn du das so kreierst, dann ist der Moment gekommen für deine Show, für deine Vision. Weil die Leute gerade zuhören. Du hast die gekriegt. Wenn Friedrich Merz sagt, ne, ich rede jetzt über X und Y, dann denken wahrscheinlich Leute, genug Leute, Pflichttermin muss man mal hin. Aber wenn du das so triggerst, dann hast du alle Möglichkeiten.
Ja. Ja, dann bedanke ich mich für dieses Gespräch, lieber Jannes Johann Meyer, auf, dass du recht haben mögest.
Ja, das habe ich in dem Fall gern.
Vielen Dank.
Danke dir.
Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr haben rund 37% der Wähler eher linke Parteien gewählt, also SPD, Linke und Grüne. Rund 53% der Wähler haben nicht links gewählt. Sie haben ihre Stimme der AfD, der Union und der FDP gegeben. 53%, das sind knapp mehr als die Hälfte, die Mehrheit, kann man auch sagen. Eine Mehrheit, die dringend einen Politikwechsel möchte und ihn bis dato nicht bekommen hat. Für Autor und Kolumnist Jan Fleischhauer sind diese Wähler das normale Deutschland, das sich von Politik und Medien nicht mehr repräsentiert und im eigenen Land an den Rand gedrängt fühlt. Über dieses Gefühl hat er ein Buch geschrieben, Du bist nicht allein, ist der Titel. Doch was ist eigentlich normal? Darüber hat meine Kollegin Alef Duran sich mit Jan Fleischhauer unterhalten in der neuesten Ausgabe ihres Podcastes Der achte Tag. Das ganze Gespräch gibt's für Pioneers Only auf thepioneer.de. Aber einen kleinen Auszug, den hören wir sehr gerne heute Morgen.
Man kann ja mal raustreten, ja, aus seiner Welt.
Ja.
Das findet ja auch zunehmend wenig statt. Das ist mir auch schon aufgefallen, als dieses Mal diese Vorform der AfD gab, Pegida. Mhm. Also alle waren ganz schnell mit Urteilen dabei. Die wenigsten waren vor Ort und haben sich das mal angeguckt. So, also dieses normale, was ich das normale Deutschland nenne, findet halt auf diesen ganzen Stehempfängen, wo man so zusammensteht, halt kaum statt.
Aber wenn Sie ein normales Deutschland kennen, was ist dann das unnormale Deutschland?
Ist Normalität ist ja schon so ein Wort, das problematisch geworden ist.
Nee, ich würde es nur verstehen.
Ja,
ich würde es gar nicht problematisieren.
Ja, also das normale Deutschland ist nicht Großstadt.
Warum nicht?
Weil nun mal in der Großstadt nur 19% leben der Deutschen, also Großstadt gerechnet ab 400.000 Einwohner und 81% eben nicht.
Okay, das heißt, Sie definieren normal nach Verteilung.
Nein, ich also soziologisch. Okay. Also ich sehe zum Beispiel, dass nach wie vor trotz aller Abgesänge auf die Ehe 70% der Kinder in Ehen zur Welt kommen.
Mhm. Das heißt, die Kinder sind normaler als die, die nicht in der Ehe sind.
Das ist aber die Normalität Deutschlands. Das andere ist nicht normal, mhm, aber das ist die soziologische Normalität. Mhm. Mehr als die Hälfte der Menschen sind nach wie vor in Vereinen organisiert, mhm, ja? Oder Mitglied eines Vereins, mhm, so, obwohl das als besonders spießig gilt. Ich sehe das ja auch in der Abwertung, wie wir darüber sprechen. Und ich bin ja auch nicht der Einzige. Ich meine, Sigmar Gabriel hatte jetzt einen Auftritt und er sagte so in die Runde, wie gehen wir eigentlich mit Leuten um, die rauchen, Fleisch mögen, all-inclusive in Urlaub fahren, ja, zwölf nach Malle und vielleicht auch nochmal irgendwo ein Nacktbildchen haben im Spind.
Bei Hertha bei Fair hatte das, glaube ich,
genau. Ja. Wie gehen wir mit denen um? Schmeißen wir die gleich aus der Partei oder unterziehen wir sie jetzt irgendwelchen Re-Education-Programmen? Mhm. Und da haben alle so ein bisschen betretener Runde geguckt, weil sie den Eindruck hatten, okay, ja, Gabriel hat einen Punkt. Mhm. Das ist das normale Deutschland. So. Und ich würde sagen, wenn man das zu sehr ignoriert, kriegt man ein Problem.
Ich möchte Ihnen dieses kluge und kontroverse Gespräch ans Herz legen. Es ist in einer kürzeren Version als Video auf YouTube auch verfügbar und hat dort schon zu starken Reaktionen geführt. Machen Sie sich am besten Ihr eigenes Bild. Den Link finden Sie in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da geht SpaceX als Börsenneuling gleich schon mal einkaufen. Alle Hintergründe dieser Shopping-Tour kennt Anne Schwedt in New York ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, SpaceX verschwendet gerade wirklich keine Zeit. Nur wenige Tage nach dem Rekordbörsengang hat das Unternehmen angekündigt, die KI-Coding-Firma Cursor für rund 60 Milliarden Dollar in eigenen Aktien zu übernehmen. Cursor baut ein extrem populäres Entwicklertool, das Programmierern Code schreibt, überprüft und verbessert, also genau die Art von Software, die im KI-Wettrennen mit OpenAI und Anthropic gerade heiß umkämpft ist. An der Börse kommt es bislang gut an. die SpaceX-Aktie ist nach der Meldung erneut deutlich gestiegen und hat den Konzern zeitweise sogar nach Marktkapitalisierung an Amazon und Microsoft vorbeigeschoben. SpaceX war damit kurzzeitig das viertwertvollste Unternehmen der USA. Gleichzeitig wächst aber auch die Skepsis. Der Deal verwässert die Altaktionäre, Cursor verliert im Coding-Markt zuletzt Marktanteile und SpaceX schreibt trotz all der Visionen aus Raketen, Starlink und KI noch tiefrote Zahlen. Also die Fantasie um SpaceX wird immer größer und mit ihr das Risiko, dass Elon Musk die sehr hohen Erwartungen der neuen Aktionäre auch erstmal erfüllen muss.
Es bleibt spannend mit SpaceX und wir schauen auf den Ölpreis. Anne, wie sieht der aus im Moment?
Ja, da geht's sehr steil bergab. Brent ist gestern um rund 5% gefallen und liegt mit knapp 79 Dollar erstmals seit März wieder unter der 80-Dollar-Marke. Die US-Sorte WTI ist auf gut 76 Dollar pro Barrel gerutscht, jeweils Tiefstände der letzten 3 Monate. Der Hauptgrund ist, im Zuge des Friedensabkommens dürfen iranische Ölexporte voraussichtlich ab sofort wieder anlaufen und die USA wollen die Straße von Hormuz ab Ende der Woche komplett und mautfrei öffnen. Komplette Entwarnung gibt's aber noch nicht. Reedereien und Tankerbetreiber sagen offen, dass sie erst abwarten wollen, ob sich die Sicherheitslage vor Ort wirklich beruhigt. Viele rechnen mit mehreren Wochen, bis der Verkehr durch die Meerenge wieder normal fließt. Für die Märkte bedeutet das, Ölpreise sind kräftig von den Hochs runtergekommen und nehmen Druck von der Inflationsseite, bleiben aber sensibel für jede Nachricht, die Zweifel an der Haltbarkeit des Iran-Deals oder an der tatsächlichen Öffnung der Seestraße wecken.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass es zweimal diesen J.D. Vance gibt. Das eine Mal ist es der harte Hund, der als amerikanischer Vizepräsident und konservativer Republikaner seinem Chef treu den Rücken frei hält.
In Washington, there is a new sheriff in town.
Aber es gibt noch einen anderen J.D. Vance, der sich in seinem neuen Buch zu erkennen gibt. Da zeigt er sich nachdenklich, verletzlich, ja, und sogar das humorvoll. Communion heißt das Buch, gestern erschienen. Der Untertitel lautet, frei übersetzt, wie ich meinen Weg zum Glauben fand. Der 41-Jährige, der schon mit Hillbilly Elegy vor etwa 10 Jahren ein Bestseller landete, beschreibt in diesem neuen Werk nicht mehr nur das Erwartbare, also seine Werdung zum frommen Katholiken. Nein, es ist unter anderem und vielleicht sogar vor allem eine rührende Hommage an seine Oma, die ihn großzog, weil seine eigenen Eltern zu viel eigene Probleme hatten, als sich um den kleinen J.D. Vance zu kümmern. Die alte Frau war also wichtig für ihn, wichtig auch bei seiner Suche nach Gott. Hier ein Auszug aus dem Buch.
Dank des Chaos in meinem Zuhause und der Abwesenheit meiner Eltern verbrachte ich einen großen Teil meiner Kindheit mit Oma. Wir sprachen oft über Theologie. Unsere Gespräche wurden mit dem Älterwerden komplexer und ausgefeilter. Aber sie ließ sich bereitwillig auf mich ein, selbst als ich sehr jung war.
Aber als die Oma dann verstarb, ging es erst so richtig los mit der Sinnsuche. J.D. Vance schreibt über seine Trauer, über seine Zeit als Soldat im Irakkrieg und über seine Zweifel an Gott als junger Mensch.
In der Highschool war ich mit meiner Jugendgruppe durch Middletowns kaputte Viertel gelaufen und hatte Junkies und andere leidende Menschen gesucht, mit denen und für die wir beten konnten. Wir erzählten ihnen von den Folgen der Sünde, der Hölle und den Verheißungen des Himmels und wir sprachen das rettende Gebet. Ich hatte erwachsene Männer gesehen, die zu Tränen gerührt waren. Männer in Rollstühlen standen auf und tanzten zur Erweckungsmusik. Krebspatienten waren sicher, dass ihre Tumore geheilt waren. Aber ich hatte genug gesehen, um zu wissen, dass diese Verwandlung niemals anhielt.
Heute ist J.D. Vance natürlich geläutert, gläubig, ein lupenreiner Katholik. Und einer, der natürlich rein theoretisch auch ein ganz guter Präsident wäre. Denn rund 2 Jahre vor dem Start des nächsten Präsidentschaftswahlkampfes ein Buch vorzulegen, das ist alles möglich, aber kein Zufall. Die Wege des Herrn sind unergründlich und die der Politik recht offensichtlich.
Amazing grace, how sweet. sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found.
Ich wünsche Ihnen einen gottesfürchtigen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.